Einen angenehmen Mittwochmittag. Hier sind die philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Die heutige Sendung gibt Ausschnitte aus einem Vortrag von August Ruß am Institut für Wissenschaft und Kunst in der Wiener Berggasse am 20. April diesen Jahres wieder. Der Psychiater und Psychoanalytiker widmet sich in diesem Vortrag dem Spiegelstadium Jacques Lacans und den Implikationen des Spiegels für die Psychopathologie. Zunächst stellt er die Grundzüge des Konzepts vor.
Über die Beschäftigung mit psychotischer Regression in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass es so Mordfall der Schwestern Papin eine Folie à deux gegeben hat und mit zahlreichen Phänomenen, die eine gewisse Spiegelphänomenologie nahegelegt haben, ist er auf eine Beschäftigung auch mit der Frage nach der Entstehung des menschlichen Subjekts gekommen und hat dabei eine Konzeption entwickelt, nach der das menschliche Ich im Sinne eines Selbstbildes, eines Selbstbewusstseins, im Sinne eines abgegrenzten, körperlich und psychisch unteilbaren Individuums nicht aufgrund einer automatischen Entwicklung eines zu sich selbst Kommens im Sinne eines kartesianischen reflexiven Ego, dass das also das Ich nicht auf diese Weise entsteht, sondern aufgrund einer Identifizierung des heraufkommenden Subjekts mit einem ihm äußeren Bild, exemplarisch festgelegt im eigenen Spiegelbild. Und dieser Vorgang stellte sich für Lacan dar als ein Prozess im Laufe des 7. bis 14. Lebensmonats, wobei er diesbezüglich gewissermaßen auf sehr viele bereits vorliegende Befunde zurückgreifen konnte. Einerseits auf Befunde der französischen Psychiatrie, die sehr gut gewisse klinische Bilder beschreiben konnten, bereits ohne jetzt auf Ursachen einzugehen, die dieses Konzept nahegelegt haben, dass also das Ich Ausdruck auch von Phänomenen der Reflexion und des Spiegelns darstellt. Er konnte aber auch auf psychologische Beobachtungen von Charlotte Bühler zurückgreifen, die über das Verhalten von Kindern auch in Bezug auf Bild und Spiegelbild berichtete, aber vor allem auf die 1932 publizierte Studie von Henri Vallon, einem belgischen Psychologen, der das Verhalten des Kindes vor dem Spiegel in bestimmten Lebensabschnitten berichtete und dabei auch eine bestimmte Gesetzmäßigkeit und eine bestimmte Abfolge feststellen konnte. In der Ausarbeitung dieser Vorlage hat schließlich Lacan 1936 als noch nicht fertiger Analytiker im Stadium seiner Ausbildung auf dem Kongress in Marienbad, auf dem Internationalen Psychoanalytischen Kongress in Marienbad, dieses Konzept des Spiegelstadiums vorgestellt, wobei das ein sehr unglücklicher Einstieg war, wie uns die Historikerin der französischen Psychoanalyse par excellence Rudinesco berichtet. Lacan als relativ unbekannter Kollege oder noch nicht Kollege wurde von Ernest Jones nach etwa 10 Minuten seines Vortrags, der wesentlich länger konzipiert war, unterbrochen. Das war eine schwere Kränkung für ihn, noch dazu, weil er bemerken musste, dass er auch nicht nur aus zeitlichen Gründen unterbrochen wurde, sondern auch aus Gründen eines gewissen Unverständnisses auf Seiten des Publikums über seine Theorie oder über seine Thesen, wobei dieser Text wahrscheinlich gar nicht so schwierig war, aber er hat doch ganz bestimmte Prämissen der Mainstream-Psychoanalyse verlassen und andere neue gesetzt. Deshalb ist auch von diesem Vortrag kein Dokument erhalten, aber Lacan hat 13 Jahre später, 1949, für den Züricher Kongress, internationalen Kongress, das Thema erneut aufgegriffen und hat es vorgestellt unter einem erweiterten Titel, das Ich als das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint. Diese Konzeption des Spiegelstadiums als Entstehungsgeschichte des menschlichen Ich ist eine Neuformulierung der Narzissmus-Theorie, wie sie von Freud 1914 in seinem Beitrag zur Einführung des Narzissmus, wobei es genauer heißen muss, zur Einführung des Narzissmus-Begriffs, weil der Narzissmus ja nicht von Freud eingeführt wurde, also zur Einführung des Narzissmus-Begriffs entwickelt wurde, wobei aber im Gegensatz zu Freud, der dieses Konzept hauptsächlich als ein energetisches und dynamisches Konzept konzipiert, also verfasste, also mit Besetzungen der Libido sowohl eines eigenen Selbst als auch eines anderen Objekts. Das wurde von Lacan auf eine mythische Fassung gebracht oder auf eine Fassung gebracht, die dem ursprünglichen Narzissmythos sehr mehr entspricht als die freudsche Fassung, nämlich als die Geschichte eines Menschen, der sich in einem Reflexionsgeschehen zu seinem eigenen Spiegelbild sich schließlich verliert und letzten Endes umkommt in diesem Reflexionsgeschehen. Aber, und das ist auch wesentlich, Lacan hat dieses Spiegelphänomen des Narziss auch als Ganzes ernst genommen, weil diese Narzissgeschichte ja aus zwei Teilen besteht, von denen der zweite Teil eigentlich immer unterschlagen wird, nämlich dass die Geschichte der mit dem Narziss verbundenen Echo. Also Lacan hat erkannt, dass dieses Spiegelbild, das dem Jüngling Narziss einerseits als etwas dient, indem er sich selbst wahrnimmt und erkennen kann, aber wo er auch aufgrund einer totalen Besetzung und eines Nichtbeachtens anderer Objekte oder Kategorien darin verschwindet, nur eine Metapher ist für einen Prozess des Imaginären, wo das Bild auf einer sehr weit gefassten definitorischen Ebene dem Subjekt dazu verhilft, zu sich selbst zu kommen, wobei das Bild in einer Definition gefasst ist, die sich nicht auf Visuelles allein bezieht, wobei das Visuelle zwar ein Sonderfall ist, aber wo die Imago, das Bild als solches, als ein Repräsentationsphänomen verstanden wird, das mit dem Referenten, das es repräsentiert, nur durch das Prinzip der Ähnlichkeit bzw. durch eine Funktion der Punkt-für-Punkt-Entsprechung charakterisiert ist. Das ist insofern, oder das erklärt sich, wenn ich Ihnen kurz das Lacan'sche Spiegelstadium skizziere. Ich hoffe, dass ich da nicht nach Athen trage und offene Türen einrenne. Ich wiederhole es oder fasse es ganz kurz. Ausgehend von der Tatsache oder von der Beobachtung der Kinderpsychologen, dass sich Kinder in Anbetracht des eigenen Spiegelbildes in verschiedenen Phasen verschieden verhalten, nimmt man an, dass in einer ersten Beziehung zum Spiegelbild das Kind, wenn es etwas wahrnimmt, das objekthaften Charakter sein haben könnte, dass es glaubt, das Spiegelbild ist ein Objekt, ein Gegenstand, den es dann hinter dem Spiegel sucht. In einem zweiten Stadium ist es offenbar nicht mehr ein Gegenstand, sondern es scheint irgendwie als ein virtuelles, flüchtiges, immaterielles Gebilde zu imponieren. Und erst in einem dritten Abschnitt erkennt das Kind das Spiegelbild, das eigene, als sein eigenes Bild, mit dem es sich identifiziert. Wenn dann eben von Lacan das als Musterbeispiel der Ich-Entwicklung angeführt wird, kommt immer die erste Frage, wie ist das dann bei den Blinden? Die haben ja kein Spiegelbild und können es nicht erkennen. Und da zeigt sich eben, dass der Charakter des Imaginären oder der Charakter einer Spiegelbeziehung, die einem Subjekt zu sich selbst verhilft, zu einem ersten Erkennen einer untrennbaren Einheit, auch durch andere Sinne und andere Sinnesqualitäten und Wahrnehmungen gewährleistet ist, eben zum Beispiel durch das akustische Medium oder durch die Logik, auf der das Echo der Nymphe der Gleichnamigen beruht. In 1949, nachdem 1936 aufgrund der vorliegenden Konzepte Lacan dieses Spiegelstadium betrachtet hat als einen in gewisser Weise autonom ablaufenden Prozess, wo das Kind eben aufgrund bestimmter Reifungsstadien zu einem Ich kommt über die Identifizierung mit seinem eigenen Bild im Sinne des Spiegelbildes oder eines anderen imaginären Mediums, eines Repräsentanten, dass das Kind damit eine Entwicklung vorausgreift, die es später durch andere, durch die motorische Reifung seiner Bewegungen erhalten würde. Es ist also eine Antizipation eines Ich auf einer Ebene der Identifizierung gegenüber einer Ich-Entstehung, die daraus entstehen würde, dass in einem bestimmten späteren Lebensabschnitt das Kind über koordinierte Bewegungsabläufe verfügen würde, die es ihm gestatten könnten, eine Einheit des Körpers auf diese Art und Weise herzustellen.
Sie greift nach dem Glas, sie nimmt einen Schluck und küsst sich im Spiegel. Sie lacht hell auf und schreitet weiter das Grammophon. Das dreht sie lauter, sie guckt nochmals in den Spiegel. Sie erblickt sich darin und erkennt sich wieder. Sie lacht glucksend, nimmt gluckend noch einen Schluck. Dann dreht sie weiter und gibt sich einen Kuss. Oh Yolanda, wie bist du schön! Das Grammophon spielt von alleine weiter. Sie setzt sich hin und zieht die Schuhe aus. Dann dreht sie wieder vor dem Spiegel, lacht hell auf. Oh Yolanda, wie bist du schön? Oh Yolanda, wie bist du fesch? Oh Yolanda, lass die Lippen glänzen. Oh Yolanda, du bist so heiß. Musik. ihr Häuschen ganz allein ins All hinaus. Die Kleider fallen, oh Jolanda, du bist so heiß. Really hot. Die Hose zu eng und der Schüpp zu weit, die Socken alt, sie lacht im Spiegel, sie nimmt einen Schluck und dreht sich wieder. Die Socken, die fliegen und die Unterhose fällt. Das Grammophon, das dreht sie noch lauter. Sie setzt sich hin und öffnet die Haare. Sie nimmt einen Schluck und sinkt ins Bett. Sie sinkt in Schlaf und schläft wie ein Brett. Und zum Glück ist Jolanda ganz alleine zu Haus. Und zum Glück träumt ihr Häuschen ganz allein ins All hinaus.
Die Schweizer Formation Les Reines Prochaines macht die Musik zur heutigen Sendung. Wir spielen Titel von ihrem Album Le Cœur en Beurre. August Roos setzt fort mit der Frage nach der Rolle des Dritten. Die duale Beziehung des Spiegelstadiums ist angewiesen auf die Intervention von etwas Fremdem, etwas Anderem, einem Dritten. Diese sogenannte Triangulierung entspricht dem Eintritt in eine ödipale Dynamik.
Lacan hat aber erkannt, dass diese Bildung, also diese Erkenntnis des eigenen Bildes im Spiegel sich nicht aus einer inhärenten Logik der Erfahrung des Kindes herstellt, sondern dass es dazu eines Dritten bedarf, einer dritten Instanz außerhalb des realen Kindes und seines Bildes. Und diese Instanz ist im Allgemeinen ein Erwachsener, der das Kind bei einer solchen Spiegelerfahrung begleitet, sei sie nun visuell, sei sie nun anderer Natur, und dem Kind in einer gewissen, irgendeiner Art und Weise signifiziert, das heißt bedeutet, dass dieses Bild sein Bild ist. Was durch die Erfahrung bestätigt wird, dass in solchen glücklichen Momenten, wo das Kind offenbar erkennt, dass dieses Bild, das er sieht, sein eigenes Bild ist, sich umdreht nach dem Erwachsenen, der es hält und mit einem, wie Lacan sagt, jubilatorischen Mimik ausdrückt, dass die Anerkennung seines Begehrens und das Begehren nach Anerkennung glücklich zusammengefallen sind. Durch diese Anwesenheit eines Dritten wird die Beziehung des kleinen Kindes zu seinen Ebenbildern oder zu seinem Ebenbild als Spiegelbild von einer Zweierbeziehung im Sinne einer narzisstischen Beziehung zu einer Dreierbeziehung umgewandelt, indem als drittes Element ein anderer hinzukommt, ein anderer, der aber auch wirklich anders ist, weil er spricht, im Gegensatz zu den Spielkameraden und dem eigenen Spiegelbild, das gewissermaßen als Infanz, als nicht sprechendes Wesen eine andere Funktion hat. Lacan nennt das den kleinen anderen. Im Gegensatz dazu kommt durch die signifizierende Funktion des großen anderen, meistens die Mutter oder der Vater oder Eltern, irgendein Erwachsener, der dem Kind diese Anerkennung des eigenen Bildes zeigt, deutlich macht, dass also damit auch eine triangulierende Funktion eingesetzt hat, weshalb Lacan den Beginn des Ödipus-Komplexes als eine Erfahrung der Differenz im Gegensatz zur Erfahrung der Ähnlichkeit, die dem Spiegelstadium als solchen inhärent ist, zu einer Dreierbeziehung macht, weshalb er eben den letzten Abschnitt des Spiegelstadiums mit dem Beginn des Ödipus-Komplexes gleichsetzt, also mit dem 14., 15. Lebensmonat im Sinne einer logischen Erfahrung eines Fremden, eines anderen gegenüber dem Ähnlichen oder Gleichen. Und damit kommen wir auf eine Ebene einer reifen Objektbeziehung. Lacan nennt diese Spannung, die zwischen dem Ich und seinem Spiegelbild und seinem Ebenbild und dem anderen als kleinem anderen besteht, eigentlich die Quelle der Aggressivität, weil es eine Entfremdung bedeutet. Was das Kind begehrt, mit dem identifiziert es sich auch. Das ist genau die Formulierung, da steckt die Formulierung Freuds drinnen. Die erste Objektbeziehung ist eine Identifizierung. Das, was man begehrt, mit dem identifiziert man sich auch, das ist man selber. Diese ursprüngliche und offenbar von Anfang an den Menschen in seiner Entwicklung begleitende Erfahrung, dass es hier gewissermaßen Innenwelt und Umwelt ineinander übergehen wie ein möbiusisches Band, wo Innenwelt und Umwelt kontinuierlich miteinander verbunden sind. Diese Ebene der narzisstischen Beziehung wird durch das Hereinkommen des dritten Elements, der Differenz und damit auch eines Bedeutungsträgers, der etwas anderes ist als das Bild, nämlich ein Signifikant im Sinne eines Merkmals, eines Kennzeichens, das gewissermaßen wie ein Träger funktioniert, der keine Ähnlichkeit mit dem hat, was es bedeutet, also im Sinne eines sprachlichen Trägers, dass durch dieses Element des Fremden, der Differenz, diese ursprüngliche Zweierbeziehung, Ich ist gleich anderer, Objekt des Begehrens, Objekt der Identifizierung, ein und dasselbe, aufgespalten wird in zwei verschiedene Beziehungen zu zwei verschiedenen Objekten. Das Objekt der Identifizierung fällt auseinander mit dem Objekt des Begehrens auf der logischen Ebene durch die Differenz. Ich begehre das Ähnliche aus einer Position des anderen und der Differenz her oder in der konkreten persönlichen Erfahrung durch die Identifizierung mit dem Vater als Identifikationsobjekt und von da aus das Begehren eines anderen Objekts, der Mutter, über die Identifizierung mit dem Vater. Und diese Dreiecksbeziehung ist die logische Struktur des Ödipus-Komplexes. Und von dieser logischen Struktur aus, könnte man sagen, ist der Ödipus-Komplex universal. Wenn er nicht die logischen Positionen mit den konkreten Rollen und konkreten Personen einer familiären Beziehung gleichsetzt. Es geht hier also um einen symbolischen Vater und eine imaginäre Mutter, wobei die Mutter als Person den symbolischen Vater in ihrem eigenen Diskurs mittragen kann. Es geht also um eine symbolische Funktion und nicht um eine reale, biologisch determinierte, sexuierte, reale Person. Lacan nennt es trotzdem diese Bildung, die in der Vaterimago das Gesetz verkörpert, die gleichzeitig einerseits dem Kind seiner Identität verhilft, aber auch die Verschmelzung mit dem Objekt des Begehrens verhindert, indem er diese Beziehung aufbricht, den Namen des Vaters oder das Nein des Vaters, weil im Allgemeinen doch die Mutter eher oder als bevorzugtes Begehrensobjekt außerhalb des Kindes doch den Vater des Kindes in der Regel begehrt, zumindest bis heute noch in der Mehrzahl der Fälle. Damit ist also der Übergang vom Narzissmus zum Ödipus mit Hilfe der Konzeption des Spiegelstadiums erklärt, beziehungsweise das Spiegelstadium reicht hinaus über die Funktion einer rein imaginären Beziehung und schließt von vornherein die symbolische Beziehung des Dritten mit ein, weil sich diese Herausbildung der Objekte mit einem Schlag herstellt und uns als nachträglich später als vorgängig erscheint. Was sich also auf der Ebene, man könnte sagen, damit ist die Entwicklung in den großen Zügen von einer narzisstischen Beziehung zur ödipalen Beziehung auch geglückt im Sinne eines Übergangs in eine zumindest neurotische Persönlichkeit, wenn nicht eine normal neurotische Persönlichkeit, in dem eben die Instanzen gefestigt sind und die Wesensmerkmale der medialen Kategorien real, imaginär und symbolisch in einer Fixiertheit miteinander so verbunden sind, dass wir als Erwachsene sowohl uns selbst von anderen unterscheiden können, abgegrenzte Individuen sind, aber auch unterscheiden können zwischen einem Bild, zwischen einem Signifikanten oder einem Wort und einem Gegenstand oder einem Objekt. Dass dies aber nicht bei allen, für alle Menschen zutrifft, ist dadurch bedingt, dass dieser Übergang von der narzisstischen Identifizierung in die ödipale Identifizierung nicht gelingt, was im Großen und Ganzen entweder eine Fixierung auf einem bestimmten Stadium ist, wobei wir in dem Fall auch von psychotischen Entwicklungen sprechen können, wenn der Weg von der narzisstischen zur ödipalen Identifizierung völlig versperrt ist, wird das am ehesten das Phänomen des kindlichen Autismus hervorrufen. Wenn aber ein teilweiser Übergang zur Anerkennung dieser Differenz erfolgt, aber es doch nicht zu einer Fixiertheit kommt, dann ist das der Beginn oder eine Fixierungsstelle für eine psychotische Entwicklung in anderen Sinn, eben Schizophrenie, Paranoia, manisch-depressives Kranksein als Hauptformen der Psychosen.
Im folgenden Teil seines Vortrags spricht August Ruß über zwei Schemata, mithilfe derer Lacan seine weiterführenden Überlegungen zum Spiegel illustriert. Das Schema von Boas, das Lacan in der Sitzung vom 24. Februar 1954 über die technischen Schriften Freuds vorstellt, und sein daraus entwickeltes optisches Schema, das er einen Monat später im selben Seminar erklärt. Eine spätere Variante dieser Skizze ist in der Remarque sur le rapport de Daniel Lagache in die französische Gesamtausgabe der Schriften Lacans aufgenommen. Für die, die mitlesen möchten bei August Ruß Erklärungen dieser Bilder, findet sich in der Audiothek ein entsprechender Link.
Wie nun ganz bestimmte Entwicklungen gestört sein können auf der Ebene des Spiegelstadiums, sodass sie später Anlass zu psychotischen Entwicklungen oder psychotischen Mangelentwicklungen sein können, das hat Lacan dann erst in einem späteren Abschnitt seiner Lehre herausgearbeitet, als er nämlich noch einmal die Frage des Spiegelstadiums 1953-54 und 1954-55 in seinen beiden ersten Seminaren wieder aufgegriffen hat. In seinem Seminar über Freuds technische Schriften und in seinem Seminar über das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse. Und dabei hat er sich eines Modells bedient, das er von einem Wissenschaftler aus Toulouse entliehen hat. Ein Modell, ein physikalisches Experiment, und mit dessen Hilfe seine Konzeption des psychischen Apparats als einen optischen Apparat zu konzipieren. Und dieses Experiment ist Ihnen vielleicht bekannt. Ich glaube, es gibt im Technischen Museum auch in Wien diese Anordnung. Das ist das Experiment mit dem umgekehrten Blumenstrauß. Henri Boas, dieser Wissenschaftler, hat also ein nettes Dispositiv geschaffen, wo es ein Spiegel erlaubt, ein reales und ein virtuelles Objekt zu einer realen Wahrnehmung miteinander zu verknüpfen. Es ist ein kleines Podest, an dem unten ein Blumenstrauß befestigt ist, oben steht eine leere Vase, und wenn man nun von der linken Seite in diesem Parabolspiel schaut, dann gibt es einen bestimmten Moment, eine bestimmte Zone, in dem nun wie durch einen Zauber die Blumen in der Vase erscheinen und als Gesamtbild erkennbar sind, ohne dass man jetzt das Reale und das Virtuelle dieser Bildkomposition unterscheiden könnte. Das ist Anlass für Lacan zu überlegen, ob es hier in der Konstitution eines Körperbildes, in der Konstitution eines Körpers, eines Ich als eines Behälters und eines Inhalts, ob das beim Menschen in der Erfahrung nach dem gleichen Schema oder nach der gleichen Struktur sich vollzieht. Das war das ursprüngliche Experiment von Boas, wo die Blumen unten unter dem Tischchen angebracht sind, während Lacan aus didaktischen Gründen das Arrangement umdreht, wo er die Vase unten befestigt und den Blumenstrauß oben. Mit der Vase und dem Blumenstrauß identifiziert einerseits das, was vom Kind, vom künftigen Subjekt real wahrgenommen wird, im Sinne dessen, was es an realen Objekten sieht, aber auch in Bezug auf die in ihm erlebten, dass es erlebt, seine Triebe, seine Strebungen, seine Zustände, und in der Vase das virtuelle Bild eines Behälters, das zu seinem Körperbild wird, in dem nun gewissermaßen seine Inhalte in die Inhalte seiner Wahrnehmung als Repräsentationen, als Bilder Eingang in sein psychisches Innenleben finden. Das ist sehr ähnlich mit Container-Content-Funktionen, nur in den Grundzügen früher konzipiert als die entsprechenden Herausarbeitungen von Bion. Aber es geht um die Frage, eben wie kommt gewissermaßen der Mensch dazu, sein Körper, den er ja als solches, als Behälter nicht erfassen kann, sondern immer nur in einem äußeren Bild, in einer äußeren Repräsentation über den anderen her erfährt, wie das nun dazu führt, dass es Wahrnehmungen von Vorstellungen getrennt gibt und es möglich ist, dass ich im anderen und der andere in mir gleichzeitig sein kann, dass es also einen Austausch, eine Kommunikation gibt, auf dem sehr viele menschliche Beziehungen oder die menschlichen Beziehungen auch im Sinne eines Verstehens, aber mindestens im Sinne einer Einfühlung beruhen. Dazu muss Lacan aber dieses einfache Experiment mit dem Blumenstrauß zumindest modellhaft modifizieren, indem er das Auge auf die andere Seite hinüberwechseln lässt und dieses Bild des Blumenstraußes in der Vase über einen Planspiegel in der Mitte sichtbar werden lässt, sodass im Grunde genommen sowohl die Vase als auch der Blumenstrauß nicht mehr zum Teil wenigstens real wahrgenommen werden können, sondern nunmehr ist beides zu einem Bild geworden. Es ist beides virtuell, denn wenn das Subjekt Auge auf den realen Blumenstrauß blicken würde, dann würde es nur den Blumenstrauß als realen Gegenstand sehen, aber nicht mehr die Vase. Und daraus folgt für Lacan, dass es nur möglich ist, die Welt oder den Körper, den eigenen Körper als Behälter zu erfassen, aber auch die Objekte als Inhalte zu erfassen, wenn beide in Form von Bildern vorliegen und nicht eines davon oder beide im Sinne einer realen Wahrnehmung. Das heißt, im Grunde genommen ist auch jede reale Wahrnehmung durch den Spiegel, der in diesem Modell ein Erfassen von Behälter und Inhalt erlaubt, in ein virtuelles, nicht existierendes, reales Bild aufgehoben. Das ist die Frage, was ist dieser Planspiegel in der Mitte? Das identifiziert Lacan mit der Stimme bzw. mit der Sprache, auch eventuell mit dem Blick des anderen, der das Kind dazu bringt, aufgrund seiner signifizierenden Funktion, das, was es sieht, als ein Bild aufzufassen. Das ist im Grunde genommen dieser Moment, wo das Kind sich vor dem Spiegel umdreht und von dem ihm haltenden Subjekt eine Anerkennung seines dessen erwartet, was es sieht. Würde man diesen Spiegel entfernen, diesen Planspiegel, das heißt, dann würde man auch das Element einer Person entfernen, das dem Kind diese Erkenntnis eines Gesamtbildes ermöglicht. Das Kind würde nur noch den realen Blumenstrauß sehen, ohne den Inhalt. Das heißt, es würde jedes Körperbild von einer Einheit sich auflösen und es gäbe im Grunde genommen keine Einheit eines Ich mehr. Wenn die Blumen, der Blumenstrauß, die Triebe, die Triebrepräsentanz und das Erleben, die Zustände betrachten, hätten die keinen festen Ort, an dem sie gebündelt und erfahren werden können. Wir wären gewissermaßen im Zustand eines zerstückelten Körpers, ein Phantasma oder etwas, was uns als Phantasma eventuell erlebbar ist, in bestimmten Träumen, in bestimmten Zuständen, die wir erleben, aber für den, der wirklich von diesem Fehlen des Planspiegels oder von dem Fehlen einer symbolischen Instanz, die dieses Bild als Bild stützt, der würde eben diesen Zustand tatsächlich erleben und sich selbst nicht mehr als Einheit, als eine körperliche Erfahrung, sondern eben in einer Art und Weise entpersönlicht, im anderen drin oder den anderen in sich tragend, aber auf keinen Fall auch die Unterscheidung zwischen Bild, Objekt und Wort mehr vornehmen können.
Die Wäsche ist sauber, die Haare gekämmt, der Föhnsturm vorüber, die Lampe gehängt, das Sitzen ist fertig, die Kohlen verteilt, der Herzschlag beruhigt, die Zähne gefeilt, die Freude ist groß, es ist geschafft, der Kuchen im Ofen, die Suppe gemacht, die Ohren sind schläfrig, die Beine sind schlaff, die Hirne am Schaffen, die Münder ganz baff, die Schöne ist klein und die Große ist recht, der Morgen bringt Frohsinn, der Rose ist schlecht. Worte sind gesprochen mit pochendem Sinn, das Drama ist im Gange, die Bedeutung gering, das Kunststück ist schwierig, die Muse hat frei, das Wasser will raus, jetzt auch das geht vorbei, die Freude ist groß, es ist gelungen, die Lieben versöhnt und die Katze verschlungen. Hunger, die Lüste sind aufgeweckt, das Blut pocht wie wild. Die Fassung ist verloren, der Durst wird gestillt. Das Buch ist geschrieben, der Tango getanzt, die Erbschaft geregelt, die Löcher gestanzt.
Im letzten Teil seines Vortrags spricht August Roos nun über klinische Phänomene. Vom Spiegelzeichen der Schizophrenie kommt er zur Dekompensation des Spiegelbildes in demenziellen Entwicklungen bis hin zu Doppelgängerphänomenen, wie sie sich mit den Namen Capgras und Fregoli verbinden.
Was uns hier interessiert, ist in Bezug auf die Somatognosie oder Störung der Somatognosie die Dekomposition der Spiegelfunktion, die in drei pathologischen Formenkreisen uns deutlich wird. Zunächst gibt es Beeinträchtigungen der Form des Spiegelbildes als eine mildere Form einer Störung. Das ist zum Beispiel das Spiegelzeichen der Schizophrenie, wo wir beobachten können, wo entsprechende Subjekte stundenlang vor ihrem eigenen Spiegelbild verharren, in einem Entfremdungserlebnis, auf der Suche nach einer Einheit eines Bildes, auf der Suche nach einer Identifizierung mit diesem Bild, oft gefolgt von einem Zusammenbruch bestimmter symbolischer Einheiten. Eine zweite Möglichkeit, rückwirkend den Aufbau der Identität, der Subjektivität, des Ich zu erkennen, zeigt sich in der Dekompensation des Spiegelbildes bei der Demenz. Also, wenn die Persönlichkeit durch einen Zerfall der Gehirnsubstanz aufgelöst wird, wo gewissermaßen eine rückläufige Bewegung der ursprünglichen Erfahrung zu sehen ist. Und eine dritte wesentliche Störung betrifft das Auftauchen einer Struktur der Verdoppelung, wo es zwei Formen gibt, die wir voneinander unterscheiden können, der imaginäre Kamerad und die heautoskopische Halluzination. Die Spiegelerfahrung bei der Altersdemenz, die wird manchmal beschrieben, dass sie in 6 Stadien verläuft. dass ausgehend von einem noch normalen Erkennen des eigenen Spiegelbildes in einer zweiten Phase das normale Erkennen mit einer gesteigerten Emotionalität verbunden ist, entweder dysphorisch oder euphorisch. Dann, dass zwar das Erkennen des eigenen Bildes im Spiegel offenbar erfolgt, dass es aber nach einem anderen Muster erfolgt, eventuell im Sinne einer Fotografie und eines erstarrten Porträts, dass bei weiterem Abbau das Erkennen einer Person mit eigenen Zügen im Spiegelbild erfasst wird, aber unter Verlust der Möglichkeit der Benennung des Bildes als des eigenen. Also das ist etwas, das so ausschaut wie bei mir, aber nicht die Fähigkeit ist damit verbunden, zu sagen, das ist mein Bild oder das bin ich. Und eventuell wird auch aufgrund von logischen Beziehungen ein solches Bild hergestellt, da sie neben mir stehen, muss das wohl ich sein und so weiter. Dann kommt es bei weiterem Abbau zu einem völligen Verkennen eines menschlichen Bildes. Es wird also das eigene Spiegelbild nicht mehr als das Bild eines Menschen erfasst, sondern höchstens einem gewissen Objekten gibt es noch so etwas Ähnliches wie einen Reflex darauf. Und schließlich wird der Spiegel als solcher nicht mehr erkannt und von den Objekten der Umgebung, einschließlich der von ihm reflektierten Gegenstände, unterschiedslos wahrgenommen. Die dritte Gruppe, das Auftauchen einer Struktur der Verdoppelung als Störung der Spiegelfunktion. Da gibt es das Phänomen des imaginären Kameraden. Das ist ein an und für sich noch nicht pathologisches Geschehen, das von Gesell beschrieben wurde als fast normaler Zustand der Entwicklung zwischen dritten und vierten Lebensjahr, dass kleine Kinder dazu neigen, sich einen imaginären Kameraden zu schaffen, mit dem sie eine gewisse Beziehung unterhalten. Ein Doppelgänger gewissermaßen, der auch dazu dient, das Subjekt der Äußerung gegenüber einem Adressaten deutlicher hervortreten zu lassen, eventuell auch verbunden mit der Schöpfung eines Ideal-Ichs, an das man sich angleichen kann, mit dem man sich identifiziert. Es erinnert ein bisschen an die Beobachtung von Piaget, wenn er erkennt, dass Kinder am Beginn sich immer selbst hinzuzählen, wenn es um eine Beschreibung einer Situation geht, zum Beispiel in dem berühmten Beispiel, ich habe drei Brüder, Paul, Ernst und mich. Der imaginäre Kamerad ist also ein flüchtiges Phänomen und geht, wenn er bestehen bleibt oder deutlicher wird, eher ins Neurotische, wenn es hier eine eher diskursive Erzählstruktur gibt in der Kommunikation zwischen dem Kind und seinem imaginären Kameraden. Wenn es aber deutlichere Züge einer optischen Halluzination annimmt, dann ist eventuell die Gefahr eines Übergangs in eine spätere Psychose gegeben. Die zweite Gruppe dieser Struktur der Verdoppelung als Fehlfunktion der Spiegelidentität sind dann schließlich die heautoskopischen Halluzinationen oder das, was der Falter als Spezialhalluzination bezeichnet oder wir als Spiegelhalluzination und Doppelgänger waren, wobei ich zwei Syndrome hervorheben möchte, die beschrieben worden sind. Das ist das Syndrom von Capgras und das zweite ist das Syndrom von Fregoli als zwei Sonderformen. Was uns als psychiatrisches Geschehen interessiert, wäre dann eine Definition dieses heautoskopischen Phänomens, das man folgendermaßen definiert. Die heautoskopische Halluzination ist im Allgemeinen durch das plötzliche Erscheinen eines wahren Doppelgängers vor den erstaunten Augen des Betroffenen charakterisiert, so als ob ein Spiegel plötzlich vor ihn hingestellt worden wäre. Das halluzinierte Bild
kann alle aktuellen Eigenschaften des Subjekts besitzen, aber auch ein wenig von ihm unterschieden sein oder sogar als transparent erscheinen, sodass man die umgebenden Gegenstände dahinter sieht. Zitat Ende, eine Definition von Eckhart und Achuria Guerra aus dem Jahr 1952. Das Wesentliche am Syndrom des Doppelgängerwahns ist die Verdoppelung. Und dabei kommt das Phänomen des Unheimlichen im Sinne Freuds ins Spiel, das dem Fremdheitsgefühl der Psychiatrie entspricht. Neben dieser positiven Heautoskopie, also das Auftauchen eines Doppelgängers sowohl in Bezug auf das eigene Selbst, aber auch in Bezug auf andere Personen, die man immer als Doppelgänger von irgendjemand anderen dann erkennt, gibt es auch eine negative Form der Heautoskopie. Das heißt, es gibt das Phänomen eines verschwindenden Spiegelbildes oder das Phänomen eines unvollständigen Erkennens des Bildes, wenn ganz bestimmte Teile ausgespart bleiben, oder die Identifizierung mit einem anderen in Anbetracht des eigenen Spiegelbildes. Das Syndrom von Capgras wurde 1923 beschrieben und betrifft eine psychische Störung, wobei der Betroffene darauf beharrt, dass andere Individuen nicht sie selbst seien, sondern Doppelgänger oder Betrüger. So hat die erste Patientin, die von Capgras beschrieben wurde, immer wieder behauptet, ich habe dauernd mit 100 Doppelgängern meiner Tochter zu tun, aber das ist nicht meine Tochter, das ist immer eine Doppelgängerin. Das Gelingen der Spiegelfunktion für die Entstehung des einheitlichen Ich anhand des Modells mit dem umgekehrten Blumenstrauß beruht darauf, dass ein Subjekt erkennen kann, ein Zusammenfallen von das Gleiche und dasselbe. Also die Erkennung, das ist das Gleiche, was ich im Spiegelbild sehe und in dem anderen Bild in meiner Fotografie von mir. Und gleichzeitig ist es dasselbe, weil es immer um mich geht. Das bin ich, das Gleiche ist dasselbe. Im Falle des Syndroms von Capgras kommt es zu einem Auseinanderfallen und zu einem Phänomen, das ist das Gleiche, aber nicht dasselbe. Das Subjekt nimmt also in unserem Schema mit dem umgekehrten Blumenstrauß hauptsächlich die linke Seite wahr, erkennt also ein reales Bild immer wieder in verschiedenen Formen. Es ist nie dasselbe, es ist immer etwas anderes, aber sieht immer wieder gleich aus. Demgegenüber gibt es gewissermaßen das Negativ und das ist das Syndrom von Fregoli. Das wurde 1927 von den beiden Psychiatern Courbon und Fay beschrieben und nach einem italienischen Schauspieler namens Leopoldo Fregoli benannt, wobei die Patientin, in dem Fall die erst beschriebene, eine Fehlidentifizierung von Personen vorgenommen hat, wobei die Patientin diese Personen kennt, aber von denen sie überzeugt ist, dass sie sich nur verkleidet hätten und dass sie ihn verfolgen oder dass sie verfolgen würden, also der Patient fühlt sich verfolgt, dass sie diese anderen in ihm selbst seien und von dort aus ihn zu allen möglichen Dingen anstiften würden, einschließlich obszöner Handlungen oder vorwiegend obszöner Handlungen. In dem Fall herrscht nun das Prinzip, es ist dasselbe, aber nicht das Gleiche. Und hinter demselben steckt immer ein ganz bestimmtes Objekt, das immer als einziges vorhanden ist und das unter verschiedenen Verkleidungen auftritt. Im ersten beschriebenen Fall von Courbon und Fay war es eine Frau, die sich von einer Schauspielerin verfolgt fühlte, der sie den Namen Robin gegeben hat. Und diese Robin war als Objekt mit einem selben Namen überall vorhanden. Es hat eigentlich von allen Menschen immer nur ein Objekt gegeben, eine Robin, die in allen möglichen verschiedenen Formen aufgetreten ist.
Das waren die philosophischen Brocken. Für Ihre Aufmerksamkeit dankt Ulrike Kadi und wünscht einen angenehmen Nachmittag.
eins der wesentlichen Merkmale der heautoskopischen Halluzinationen bzw. des Doppelgängerwahns oder der Psychose überhaupt, ist ja, dass das psychotische Subjekt nicht erkennt, sondern ständig identifiziert.
Das linke Bein, die Haare wie ein Besen, die Zehen welch ein Graus. Ich bleibe wohl besser gleich zu Haus.
Le reine prochaine, le reine prochaine, elle vont aimer comme on t'aime. Ou bien Maria, ou bien la voisine.
Les reines prochaines, les reines prochaines, ils vont t'aimer comme on t'aime. Ou bien Maria, ou